Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Hier spricht Dr. Luciano Berti. Ich bin Facharzt für psychosomatische Medizin, habe Psychologie und Medizin studiert und möchte in diesem Podcast einzelne Artikel aus der von mir veröffentlichten Buchreihe Psychologie für den Alltag, Band 1 bis 4, vortragen. In diesen Büchern geht es mir darum, Anregungen aus meiner langjährigen Erfahrung als Psychotherapeut und Psychoanalytiker zu vermitteln, die zugleich tiefgründig und auch alltagstauglich sind. Vielleicht gelingt es dem einen oder anderen dadurch, sein individuelles Sternenzelt neu zu ordnen. Die heutige Podcast-Folge lautet Gedächtnis und Erinnerungen. Jeder hat es wohl schon wiederholt erleben können, wie ohne Vorankündigung plötzlich durch einen wahrgenommenen Hauch des Dufts eines Parfums, einigen Tonfolgen einer Melodie, das Hören einer Stimme oder das Erkennen des Bruchstücks eines Bildes vor unseren Augen tief in uns abgelegte Erinnerungen wach werden, um uns schlagartig über Jahre oder Jahrzehnte in unsere Kindheit zurückzuversetzen. Es sind geradezu magische Momente, welche sich in solchen Situationen einstellen, mit deren Hilfe wir aufgrund einer ganz natürlichen und sich spontan vollziehenden Zeitreise in einen weit zurückliegenden Teil unseres Lebens versetzt werden. Bezeichnenderweise sind solche Erinnerungen verbunden mit den sich dabei einstellenden Sinnesempfindungen meist auch emotional aufgeladen. Sofern dieses Ganze mit angenehmen und schönen Erinnerungen verbunden ist, stellt sich ebenso spontan ein wohliges Gefühl ein, welches wir dankbar und vielleicht mit einem inneren Lächeln annehmen. Sind es negative Erinnerungen, die wir damit verbinden, fühlen wir uns betroffen und traurig, sowie meist bemüht, wieder eine Distanz zu der aufgekommenen Erinnerung herzustellen. An einem solchen Vorgang können wir erkennen, dass es in uns einen scheinbar unendlich großen Speicherort für persönliche Erinnerungen und Erlebnisse gibt, welche durch eine assoziative Verknüpfung jederzeit in unser Bewusstsein dringen können. Die Analogie zu einem Computer liegt nahe, bei dem wir das, was wir konkret bearbeiten, vor unseren Augen auf dem Bildschirm sehen, die fortlaufend eingesetzten und angewandten Programme oder Programmteile zugleich im Arbeitsspeicher abgelegt haben und sich dennoch auch tief auf der Festplatte fixierte Dateien befinden, die wir unter Umständen nur über weit verzweigte Wege aufspüren können, um sie erneut auf die Oberfläche zu rufen. Den Stellenwert dieser Festplatte können wir unserem Gedächtnis zuschreiben. In diesem befinden sich unsere gesamten abgelegten bzw. gespeicherten Erinnerungen. Die Gesamtheit dieser uns persönlich kennzeichnenden Erinnerungen können wir als den Ausdruck unserer Identität begreifen. Ohne diese Erinnerungen wäre es kaum möglich, ein Bewusstsein für eine persönliche Identität zu haben. Die Gesamtheit unseres Lebens ist zusammengesetzt aus Erinnerungen. Aufgrund dessen sagt der US-amerikanische Gedächtnisforscher und Psychologe Daniel Schachter von der Harvard-Universität, Zitat, wir sind Erinnerung, Zitat Ende. Kommt es, wie beschrieben, zu solchen sich plötzlich einstellenden, unwillkürlichen Erinnerungen, so werden diese von der Wissenschaft, welche sich mit der Erforschung des Gedächtnisses befasst, als Proust-Phänomen bezeichnet. Dies ist eine Anlehnung an den 1927 erschienenen Roman des französischen Schriftstellers und Sozialkritikers Marcel Proust, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, in welchem er einen Ich-Erzähler von seinem Leben und vom Vorgang des Sich-Erinnern berichten lässt. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, im französischen Originaltitel »À la recherche du temps perdu«, erschienen zwischen 1913 und 1927, ist ein siebenteiliger Roman entstanden. Als Proust im Januar 1909 einen Zwieback, welcher im Roman zu einer Madeleine wird, in seinen Tee taucht, wird er unwillkürlich in seine Kindheit zurückversetzt und beginnt im Juli des gleichen Jahres, sich von der Welt zurückzuziehen, um seinen Roman zu schreiben. Wie es vielleicht auch in der Auslösesituation bei Marcel Proust der Fall war, sind Gerüche die häufigsten und hartnäckigsten Auslösereize für solche unwillkürlichen Erinnerungen. Von den fünf Sinnen, die uns physiologischerweise zur Verfügung stehen, ist es der Geruchssinn, welcher entwicklungsgeschichtlich im ältesten Teil des Gehirns lokalisiert ist. Kein anderes Sinnesorgan hat einen vergleichbar kurzen Abstand zu dem Ort im Gehirn, an dem seine sensorischen Informationen verarbeitet werden. Wir können davon ausgehen, dass dem Geruchssinn menschheitsgeschichtlich ein hoher Stellenwert im Rahmen des Überlebens zukommt. In Urzeiten unserer Entwicklung war es wichtig, sowohl giftige von nutzbarer Nahrung unterscheiden zu können, als auch die Bedrohung durch mögliche Feinde riechen zu können. Diese Fähigkeit musste instinktiv und somit unterhalb der Bewusstseinsschwelle ablaufen. Solche unbewussten und damit unwillkürlichen Gedächtnisinhalte werden von den Gedächtnisforschern als nicht deklarative Inhalte bezeichnet. Im Gegensatz hierzu stehen die deklarativen Inhalte, welche bewusst und willkürlich ins Gedächtnis gerufen werden können. Sie sind Ausdruck der bewusst gesteuerten Suche des verstandesmäßigen Denkens. Aufgrund dieses Unterschieds haben wir in einem Fall das Gefühl einer kontrollierten und bewussten Steuerung unserer Erinnerung, in einem anderen Fall das Gefühl, dem Auftreten einer Erinnerung ausgeliefert zu sein und sie nicht absichtlich erzeugt zu haben. Dies erklärt den sich unter Umständen einstellenden magischen Effekt, welcher zeitlich in die frühesten Zeiten unseres Lebens zurückreichen kann. Folgen wir den Erkenntnissen der Gedächtnisforscher, bezieht sich die überwiegende Zahl unserer Erinnerungen mit ca. 70% auf das erste Drittel unseres Lebens. Wie bereits erwähnt, können wir davon ausgehen, dass der mit ca. 95% größte Anteil aller Informationen, die wir im Verlauf unseres Lebens aufgenommen haben, unbewusst auf unserer inneren Festplatte abgelegt ist. Zu dieser Einschätzung kommt der US-amerikanische Neurologe David Trachman aufgrund seiner Studien und stimmt insofern mit den Annahmen von Sigmund Freud bezüglich des Stellenwerts des Unbewussten überein. Die Art dieses Gedächtnisses wird als Ausdruck eines Priming-Gedächtnisses bezeichnet. Hiermit ist die spezifische Art der unbewussten Verarbeitung von Reizen gemeint. Tun wir im Alltag Dinge in einer automatisierten, weil zu irgendeinem früheren Zeitpunkt gelernten und verinnerlichten Weise, wie zum Beispiel gehen, Autofahren, eine PC-Tastatur bedienen, schreiben und sonstiges, geschieht dies nahezu unwillkürlich, indem wir auf unser prozessuales Gedächtnis zurückgreifen. Dennoch ist uns bewusst, dass wir es gerade tun, auch wenn wir uns an den damit ursprünglich verbundenen Lernprozess nicht mehr zurückerinnern. Als weitere Form der Gedächtnisfunktion unterscheiden die Gedächtnisforscher das sogenannte perzeptuelle Gedächtnis, welches die Fähigkeit beschreibt, etwas zum Beispiel visuell Wahrgenommenes im Bewusstsein bereits zu erkennen und zu identifizieren, bevor wir es sprachlich benennen können. Was immer wir sehen, hören, schmecken, riechen oder fühlen mögen, wir sind in der Lage, es zu identifizieren, bevor wir die damit verbundenen Begriffe aussprechen können. Sobald wir die entsprechenden Worte erinnern und verwenden, greifen wir auf unser semantisches Gedächtnis zurück. Wir verwenden dann das erste der beiden letzten und höchsten Gedächtniskategorien, die uns zur Verfügung stehen. In dem sogenannten semantischen Gedächtnis befindet sich der große Speicher, welcher unser gesamtes Faktenwissen beinhaltet. Die ohne Zweifel anspruchsvollste Form unseres Gedächtnissystems ermöglicht es, die gesamten lebensgeschichtlichen Erfahrungen als Ausdruck der eigenen und damit individuell kennzeichnenden Vergangenheit zu begreifen und als solche auch abzurufen. Die damit verbundenen Erinnerungen sind insofern von sehr komplexer und umfassender Natur. Sie beinhalten zum Beispiel ganze zeitliche und räumliche Abläufe, Bezüge und auch kausale Zusammenhänge. In diesem Fall können wir den Ausdruck unseres autobiografischen Gedächtnisses erkennen. Mit den Erinnerungen dieses Gedächtnisses ist stets die Bewusstheit der eigenen Subjektivität und der persönlich über Zeit und Raum erlebten Realität verbunden. Die Fähigkeit, ein Ereignis aus einem frühen Zeitpunkt unseres Lebens hier und heute zu erinnern, bezeichnet der kanadische Psychologe Andrew Tulving als Kennzeichen des episodischen Gedächtnisses. Es ist vergleichbar einer mentalen Zeitreise. Im Rahmen von Experimenten konnte die Bewusstseinsforschung bei 3- bis 6-jährigen Kindern nachweisen, dass die Entwicklung des Bewusstseinskontinuums mit der Ausbildung dieses episodischen Gedächtnisses eng verbunden ist. Dies bedeutet, die Kinder sind in der Lage, sich selbst in einem zeitlichen Verlauf zu versetzen und die Wahrnehmung des Selbst im Kontinuum der Zeit zu begreifen. Ohne diese Fähigkeit, diese lebensgeschichtlichen Erinnerungen zu einem persönlichen Ganzen zusammenfassen zu können, könnte laut den Gedächtnisforschern keine Persönlichkeit entstehen. Es versteht sich von selbst, dass die Vielzahl der in einem solchen personalisierten und umfassenden biografischen Gedächtnis abgelegten Erinnerungen in hohem Maße individuell und subjektiv sind. Dies bedingt, dass zwei Menschen, die zu einem frühen Zeitpunkt ihres Lebens zeitgleich die gleiche Situation bzw. das gleiche Ereignis erlebt haben, möglicherweise doch vollkommen verschiedene und voneinander abweichende Erinnerungen daran haben können. Dies erklärt sich damit, dass der jeweilige individuelle lebensgeschichtliche Hintergrund zu allen Zeitpunkten die Wahrnehmung, Interpretation und Verarbeitung eines Ereignisses bedingt. Das Gleiche ist insofern noch lange nicht dasselbe im Erleben und Erinnern bei zwei verschiedenen Menschen. Dies umso mehr, als sowohl das ursprünglich Erlebte als auch das Erinnerte von den damit einhergehenden individuellen Vorerfahrungen und Emotionen abhängig ist. Da wir alles, was wir erleben und erinnern, stets nur mittels unserer subjektiven Interpretation und kognitiven wie emotionalen Verarbeitung speichern können, sollten wir nie beanspruchen, etwas neutral, objektiv oder sachlich korrekt wiedergeben zu können. Somit kann es im strengen wissenschaftlichen Verständnis niemals ein sogenanntes objektives Erinnern geben. Im Rahmen meiner analytischen Arbeit mit Patienten ist diese Erkenntnis und Einsicht ein ganz entscheidender und wichtiger Schritt in deren Bewusstseinsprozess. Die Einsicht, dass alles Ausdruck einer subjektiven Wahrnehmung und Verarbeitung ist, ist für die meisten Menschen zunächst eine gänzlich neue Art der Betrachtung. Es schließt die Erkenntnis ein, dass das Erinnerte und Erlebte möglicherweise vollkommen anders interpretiert werden könnte, als es der betreffende Patient bisher getan hat. Das vermeintlich Absolute wird zu etwas Relativem, abhängig von der Betrachtung, Perspektive und Deutung. Dennoch zeigt sich in jedem psychotherapeutischen Prozess, von welch großer Bedeutung die in dem eigenen Selbst tief abgelegten, unbewussten Gedächtnisinhalte sind. Auch wenn sie verdrängt und abgespalten sein mögen, können sie dennoch aufgrund ihrer psychodynamisch wirkenden Kräfte entscheidenden Einfluss auf das aktuelle Denken, Fühlen, Entscheiden und Verhalten nehmen. Erst wenn diese Inhalte wieder erinnert werden, können sie einer veränderten Verarbeitung zugeführt werden, sodass sie ihren unbewussten Einfluss verlieren. Welch großen Stellenwert im Gedächtnis abgelegte Erinnerungen im Leben eines Menschen haben können, wird uns nicht selten an den verfassten Autobiografien von bedeutenden Persönlichkeiten bewusst. Solche Beispiele zeigen und belegen, von welch großer Bedeutung zum eigenen Selbstverständnis und zum Verständnis durch andere unsere Erinnerungen sein können, auch wenn diese nicht den Anspruch einer objektiven und zutreffenden Realität erfüllen müssen. Entscheidend ist, wie wir uns selbst empfunden und verstanden haben, denn hieraus haben sich unsere Entscheidungen und unser Handeln abgeleitet. In schwierigen Zeiten des Lebens, des Schmerzes, der Niedergeschlagenheit und Verzweiflung kann uns unsere Erinnerung eine große Hilfe sein, insofern als wir über schöne Bilder und Ereignisse aus unserer Lebensgeschichte Hoffnung und Mut schöpfen können. Sie können uns von niemandem genommen werden und deren Kraft und positive energetische Wirkung kann sich immer wieder von Neuem in uns entfalten. Es ist ein ganz persönlicher Reichtum, den wir in uns tragen. Wir sollten ihn hüten und bei Bedarf auch darauf zurückgreifen. Denn wie es Jean-Paul, deutscher Dichter, Publizist und Pädagoge, sagt, ist die Erinnerung das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.